Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Authentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Ich möchte euch einfach nochmal Danke sagen, jetzt schon für alles Feedback, was so reinkommt. Wir haben jetzt noch nicht so viele Folgen hinter uns, aber ich habe wirklich bei jeder Folge echt cool Feedback von euch bekommen und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und keep it coming, egal was. Ihr könnt Sprachnachrichten hinterlassen bei mir auf der Homepage, ihr könnt was schreiben, ihr könnt auch ein Formular ausfüllen, ihr könnt mir auch Tipps geben, wen ihr findet, den ich mal da haben sollte. Ihr könnt auch Themenvorschläge machen, ihr könnt in Insta irgendwelche Sachen kommentieren. Also das ist alles, ich nehme das auf. Es ist jetzt natürlich so, die erste Staffel, die ist einfach komplett aufgenommen. Ja, die bringe ich jetzt einfach mal so, wie sie ist. Das ist jetzt wie so ein Nachsatz nochmal, aber ich glaube, das ist okay. Und was ich euch einfach bitten möchte, weil ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt so auskennt mit diesem ganzen Podcast, das ist mir jetzt einfach nochmal im Lesen und im Internet und so nochmal klar geworden. Also was ihr helfen könnt, ist, ihr könnt die Podcasts, wenn ihr sie cool findet, wenn sie euch helfen, teilen. Das ist super hilfreich. Ihr könnt bewerten. Also bei vielen von den Podcast-Providern ist es so, dass die so einen Podcast erst anderen Leuten anzeigen, wenn da auch Bewertungen schon da sind. Also wenn ihr da einfach auf die Sterne klickt bei eurer App oder bei eurem Spotify oder wo auch immer ihr es hört. Das hilft auf jeden Fall. Wenn ihr es cool findet, freue ich mich sehr, wenn ihr das einfach teilt und einfach ein bisschen drüber nachdenkt, wer könnte das vielleicht hören müssen oder für wen ist das vielleicht wichtig. Gerade wenn es auch dann manchmal jetzt auch noch an sensiblere Themen geht. Und was ich auch noch sagen wollte, ich will gar nicht groß da irgendwie betteln oder so, aber dass ihr das einfach wisst, Podcast machen kostet Geld, nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und ich habe auf meiner Homepage auch einen Button, wo ihr einfach, wenn ihr das toll findet, mir gerne mal 5 Euro spenden könnt oder dass ihr sagt, trink mal einen Kaffee auf mich, Simea. Überleg dir mal die nächste halbe Stunde was und ich finanziere deinen Kaffee oder so. Also es geht ein bisschen gar nicht um das, dass ich jetzt davon leben muss oder so, aber es geht darum, finde ich, wenn man Dinge gut findet, dass man eine Wertschätzung zeigt. Und ich finde, da haben wir nicht so eine Kultur. Wir sind es gewöhnt im Internet, alles ist umsonst und regen uns auf, wenn irgendwas kostet. Aber ich will das auch gar nicht, dass es hier was kosten muss, aber ich finde das einfach schön, wenn man da seine Unterstützung zeigt. Und da seid ihr mir natürlich herzlich willkommen. Genau, und dann starten wir jetzt aber auch schon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Authentisch. Ich habe heute einen Gast, die Tamara. Hallo Tamara.
Hallo Simea.
Tamara ist meine Freundin und sie ist gleich alt wie ich. Und wir kennen uns seit 5 Jahren ungefähr. Ja. Also besser, ein bisschen besser seit so 3 Jahren. Und die Tamara möchte ich euch kurz ein bisschen vorstellen. Also das Erste, was ich wahrnehme, was wahrscheinlich jeder wahrnimmt, wenn er dich kennenlernt, ist, dass du voll der Cheerleader bist, voll der Ermutiger. Also ich glaube, von der Tamara habe ich, bevor wir uns wirklich kannten, schon irgendwie 5 Komplimente gekriegt, mein Mann auch und so. Also sie ist wirklich nach dem Gottesdienst immer so eine, die rumgeht und Komplimente verteilt und positiv Sachen wahrnimmt und auch nicht nur so einen, es gibt ja Leute, die dann sagen, gut gemacht oder sowas oder das kannst du super oder so, sondern sie gibt dann so 2, 3 Sachen, wo du genau merkst, sie hat so wahrgenommen, was jetzt wirklich gut war. Und ich finde immer so ein direktes Kompliment halt sehr wertvoll. Und das kann die Tamara auf jeden Fall super. Sie ist hochsensibel. Sie kann ganz stark Stimmungen, auch geistliche Sachen spüren. Das ist super bei der Zusammenarbeit, finde ich so, wenn wir machen so große Theaterprojekte zusammen. Und es ist ganz oft so, dass sie dann einen wie auf das geistliche Level lüpfen kann oder sagen kann, hey, aber schau mal, das und das passiert oder das und das hast du jetzt, wenn ich dann schwarz sehe, sie sagen kann, nein, also das und das habe ich gerade wahrgenommen. Und man ist dann einfach ein bisschen, ja, man wird abgeholt und sie nimmt die Sachen auch gut wahr. Sie hat auch ein gutes Gefühl für Menschen. Dann finde ich habe mir so aufgeschrieben, wenn die Tamara auf deiner Seite ist, dann hast du gewonnen.
Wow.
Ich finde, es ist echt so, dann ist man einfach unterstützt in allem, was man tut, erlebe ich so bei dir. Egal, was ich für eine verrückte Idee habe, wenn ich sie erzähle, weiß ich, es kommt nicht irgendwie, erstens, zweitens, drittens hast du schon das und das, sondern es kommt, ja, go for it, mach so. Und das ist einfach cool, so Menschen braucht man. Dann ist sie sehr prophetisch, also sie Hat mir auch schon ein paar Sachen gesagt, die dann eingetroffen sind oder die wichtig waren, dass ich sie nochmal wahrnehme. Und sie ist eine mega Worshipperin und kann einfach den Himmel aufmachen mit ihrem, ja, mit ihrem Herz für Worship, für wenn sie dann da steht, so ganz, sie verschwindet und man hat das Gefühl, jetzt hat sie gerade den Himmel aufgemacht. Also das ist einfach richtig, richtig eine besondere Gabe. Ja, also ich kann euch allen raten, die ihr sie noch nicht kennt, lernt sie kennen. Sie ist einfach ein epischer Mensch. Genau. Ich habe heute ein etwas spannendes und auch sicher nicht so ein einfaches Thema. Und zwar haben wir gedacht, wir wollen über das Thema Missbrauch sprechen. Und so mal als erste Frage, wir steigen gleich ein, wir machen kein großes Hin und Her. Tamara, wenn du das Thema Missbrauch hörst, was denkst du dann?
Also das allererste, was mir da einfällt, ist sexueller Missbrauch. Es gibt ja auch geistlicher Missbrauch. Aber bei mir fällt sexueller Missbrauch ein. Und ja, und da gehen bei mir ein paar Bilder ab, logischerweise, weil ich das selber erlebt habe in meiner Kindheit. Zum Glück nur einmal, aber es ist einmal schon zu viel eigentlich, genau.
Okay. Willst du mal kurz deine Geschichte erzählen?
Ja, ich versuche es nicht allzu lange auszuschweifen. Ja, eben, ich habe das als Kind erlebt. Ich kann mich nicht erinnern, wie alt ich effektiv war. Ich denke mal zwischen 5 und 6, sowas in der Art. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die Details von dem Geschehen erst viel, viel später wahrgenommen. Ich wusste als Kind oder auch als Teenager, irgendwas stimmte bei mir nicht. Ich hatte bei gewissen Dingen so ein gestörtes Bild oder Verhältnis. Ich habe durch ein Sozo habe ich herausgefunden, was effektiv passiert ist. Das war für mich eine große Offenbarung. Und Fakt ist, ich wurde vergewaltigt von einer Person, die ich kannte. Und zum Glück eben nur einmal. Und ich bin froh, dass der Schaden, in Anführungsstrichen, der irgendwie entstanden ist, zum Glück auch reparierbar ist oder war. Ja, so ganz extrem, was bei mir dann halt so, was extrem passiert ist, ist eigentlich, dass ich von einer eher offenen und happy und fröhlichen Kind zu einem extrem verschlossenen Kind geworden bin. Ich habe dissoziiert, ganz extrem, und wurde eigentlich so extrem mich gekehrt. Ich glaube, ich war schon immer ein bisschen introvertiert, aber dort, glaube ich, hat sich das extrem herauskristallisiert. Und eben ich, ja, was krass ist, die Person, bei der es passiert ist, ich war immer sehr zurückhaltend, also ich konnte mich nicht so öffnen. Die Person kam dann auch immer wieder mal bei uns zu Besuch. Und weil ich glaube einfach auch, weil ich geschützt wurde, ein Stück weit auch von Gott, ja, konnte ich irgendwie der Person begegnen, aber irgendwie doch ein bisschen mit Zurückhaltung und nicht so wie halt, wenn man so halt frei ist, vor allem als Kind, frei der Person begegnet. Genau. Das hat halt ein paar Spuren hinterlassen bis ins Alter rein, würde ich mal sagen.
Was sind es denn für Spuren?
Also das allererste ist halt, mein Vertrauen an Menschen wurde extrem gerüttelt. Also ich hatte Mühe und habe das manchmal jetzt noch, so wirklich so intime Dinge, wenn man wirklich mal sich jemanden so richtig öffnen will, merke ich einfach, hinterfrage ich, betrügt mich die Person oder benutzt sie mich nur? Werde ich nur gemocht, weil die Person gerade denkt, ah ja, es ist gut, ich nehme es mir zum eigenen Vorteil. So habe ich das, so sehe ich das ein bisschen mit dem Missbrauch. Der eigene Vorteil wurde genommen und man hat mir etwas weggenommen. Und so war das, ich würde mal sagen, als Kind und als Teenager war das viel extremer. Und ja, mit der Zeit, wenn man älter wird, merkt man dann schon, dass es ja nicht wahr ist. Man kann den Menschen dann auch vertrauen und das auch ansprechen, dass man da ein bisschen Mühe hat zu vertrauen, sich zu öffnen.
Okay, sonst noch andere Folgen?
Ja, die schlimmste, also ja, vor allem als Christ, ich bin nicht mehr Jungfrau. Ich glaube, das hat bei mir auch ganz viel ausgelöst, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, gerade in meinem Alter, anfangs 40, und zu wissen, ich hatte noch nie Sex, aber ich bin nicht mehr Jungfrau. Das war so anfangs 20, beziehungsweise ich muss sagen, als ich das erste Mal beim Frauenarzt war, das war schon heftig. Ich wusste ja, irgendetwas hat nicht gestimmt. Also ich muss natürlich noch sagen, ich habe das irgendwie ausgeblendet, und mit so 16 oder 17, 18 wusste ich, in meiner Kindheit ist irgendetwas passiert.
Ja.
Ich wusste aber ehrlich gesagt nicht was. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen. Ich hatte richtig Angst davor. Ja, halt, liegt auch daran eben, man hat mit der eigenen Intimität halt sich nicht so auseinandergesetzt. Dann geht man zum Frauenarzt, und die Frauenärztin fragt, ja, hatte man schon, ob ich schon mal Sex hatte? Nein, habe ich nicht, ich bin Jungfrau. Dann hat sie mich das erste Mal nicht untersucht. Dann irgendwie hat sie dann gemerkt, irgendetwas stimmt bei mir nicht im Verhalten, wenn sie mit mir darüber spricht. Und dann hat sie mich untersucht und hat sie nur gesagt, ob ich Extremsport gemacht habe als Teenager. Und habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht. Und dann hat sie nichts gesagt. Und das hat bei mir was ausgelöst. Ich habe dann angefangen, irgendwie dem nachzugehen in Seelsorge. Mit meiner Mutter und meinem Vater konnte ich sowieso nicht drüber sprechen. Meine Eltern haben sich da frisch getrennt. Mit meiner Mutter wollte ich nicht darüber sprechen, weil Thema Sexualität war ein bisschen so ein schwieriges Thema. Ich glaub, vielleicht kulturmäßig und generationenmäßig.
Generation auch noch,
ja. Und von daher muss ich schon sagen, habe ich mich nicht so getraut, mit ihr darüber zu sprechen. Habe dann versucht, mit Freundinnen zu reden. Aber ja, ich kannte jetzt niemand, der vielleicht so etwas Ähnliches gefühlt hat. Eben, ich habe mir zuerst gedacht, ich hätte mir das nur eingebildet. Und dann eben habe ich Seelsorge gemacht bei der Frau von meinem damaligen Pastor. Und ihr habe ich dann einfach gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, bei mir stimmt was nicht. Die Frauenärztin hat mich gefragt, ob ich noch Jungfrau bin. Ich bin ja noch Jungfrau. Ich hatte noch nicht Sex mit meinem Mann, meint sie. Okay, dann hat sie mich auch gefragt, hast du mal Extremsport gemacht? Nein, wüsste ich nicht. Und dann hat sie mir gesagt, ja, kannst du dich erinnern, ob du mal missbraucht geworden bist? Und ich so, weiß nicht. Und dann habe ich angefangen zu heulen.
Ja.
Und dann kam es ein bisschen hoch. Und dann habe ich das Thema verdrängt.
Danach nochmal?
Okay. Komplett.
Krass.
Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich habe mich dann als Opfer gesehen. Ich habe mich als Opfer gesehen. Und Stück weit auch Gott angeklagt. Wieso ist mir das überhaupt passiert? Wieso haben das meine Eltern nicht gemerkt?
Ja.
Und wenn ich so zurückgedacht habe, habe ich einfach gewisse Jahre ausgeblendet. Ich konnte mich an gar nichts erinnern.
Ja.
Und das war ein bisschen komisch eigentlich.
Ja.
Genau.
Du hast ja vorgesagt, du hast es schon irgendwie wie vermutet, dass irgendwas nicht stimmt. Hast du denn in die Richtung gedacht oder hast du an was anderes gedacht?
Also ich habe schon in die Richtung gedacht, aber nur, weil man hört doch immer wieder so, ja, man spürt etwas, und dann hatte ich irgendwie Schiss, dass es vielleicht mein Vater war.
Ja.
Das war, es war nicht mein Vater. Es war kein enger Familienangehöriger. Irgendwie, weil eben die Beziehung zu meinem Vater war eigentlich sehr, sehr gut, aber wenn ich so zurückdenke, hat sich die Beziehung zu meinem Vater drastisch verändert, nachdem das passiert ist.
Ja.
Nicht, weil mein Vater nicht mehr der gleiche war, sondern weil ich mich ihm distanziert habe.
Ja.
Eben in dem Sozo kam dann heraus, was genau passiert ist.
Ja.
Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, die konnte ich mich immer jahrelang erinnern, dass ich bin im Haus aufgewachsen und mein Zimmer war im ersten Stock. Und das war dann wohl auch in meinem Zimmer, so wie ich mich erinnern kann. Dann bin ich runtergerannt und wollte eigentlich zu meinem Vater gehen. Und ich vermute, ich habe wie so eine Zuflucht gesucht. Und mein Vater hat mich da abgewiesen. In dem Moment, es war ein Sonntag, weil mein Vater Fußball geschaut. Und er hat mich nicht abgewiesen, weil er mich abgewiesen hat, sondern weil jetzt halt der Fokus auf dem Fußball war. Und das konnte ich mich erinnern. Und das hat ein Stück weit wie so eine Grube hinterlassen. Weil ich mich da halt abgewiesen gefühlt. Erstens mal ein Stück weit ausgenutzt und dann abgewiesen. Das waren so die zwei Themen, die bei mir halt sehr stark ein Thema war. Also gerade Abweisung ist ein sehr starkes Thema bei mir oder nicht mehr so extrem, aber war halt eine Zeit lang ganz stark, ja eben, weil man es halt gerade auch so erlebt hat, vor allem vom Vater, was man sich halt gewünscht hat als kleines Kind, also als Mädchen. Ich war natürlich nur das einzige Mädchen. Und darum eben das Thema Abweisung und Opfer. Ich bin dann in die Opferrolle gefallen oder habe mich in die Opferrolle versetzt. Und so kam das halt eben, man hat es gespürt und gefühlt, aber irgendwie man wusste nicht. Dann eben, es gab eine Zeit lang, da gab es so Filme, und da kam das Thema immer wieder hoch. Und ich habe dann gedacht, oh, muss ich mich so wichtig fühlen, dass ich denke, ich habe dasselbe? Ich habe doch ein normales Leben gehabt. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich denke, Gott hat mich extrem bewahrt und beschützt. Also ich hätte extrem schlecht rauskommen können. Ich hätte, keine Ahnung, was für ein Ende nehmen können. Und ich wurde so behütet. Das muss ich schon sagen, das ist für mich ein Riesenwunder, wenn ich so zurückschaue. Ich kenne andere Frauen, die Ähnliches erlebt haben und die, keine Ahnung, die sind jetzt psychisches Wrack, also das bin ich nicht. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Da hab ich wirklich, wurde ich wirklich sehr bewahrt von Gott.
Wie kam es denn dann, dass du, wo du es verdrängt hast, wie kam es dann, dass du dich dem dann irgendwann doch nochmal gestellt hast?
Ja, weil ich habe es etwa 10 Jahre lang, habe ich es verdrängt. So circa, so 18 Jahre habe ich das verdrängt. Ich habe dann gemerkt, ich muss mich dem stellen, beziehungsweise weil ich es verdrängt habe, habe ich es ausgeblendet. Und angefangen es wieder wahrzunehmen, war es eigentlich in etwas komplett anderes. Ich habe im Gebetshaus habe ich ein Set geleitet mit einer Freundin zusammen über das ungeborene Leben.
Ach, okay.
Und dort, so speziell, und dort kam das irgendwie hoch, so von ungewollt sein und eben da haben wir haben nicht gegen Abtreibung gebetet und gesungen, sondern es ging mehr darum, wirklich den Wert der Kinder und der Frauen zuzusprechen. Und dort kam unter anderem das auch hoch. Ich habe dann gemerkt, irgendetwas stimmt bei mir nicht. Und habe dann angefangen, das anzugehen. Und ich wusste schon vorher, eben, also, beziehungsweise ich muss so sagen, ich wusste, ich wurde missbraucht in irgendeiner Art und Weise. Aber es kann ja auch sein, ich sag's, Missbrauch ist so ein weiter Begriff, kann ja sein, du wirst einfach angefasst. Und ich habe immer gedacht, ich wurde nur angefasst. Weil auch wenn die Frauenärztin gemeint hat, ich bin nicht mehr Jungfrau, ja, man kann ja die Jungfräulichkeit anders verlieren, habe ich dann gedacht, okay, ja, bestimmt. Ich wollte es wie nicht wahrhaben, sagen wir es mal so. Ich wollte wie nicht mir zugestehen, hey, dir ist das wirklich passiert. Und so bin ich halt auf dem Weg, das, ich sag mal so 3 Jahre, habe ich das versucht anzugehen. Aber ich muss schon sagen, es war nicht einfach. Weil eben, ich war da schon anfangs 30. Schwierig, weil ich habe dann gemerkt, wow, was habe ich in den letzten 10 Jahren alles verpasst. Habe dann oft gemerkt, wieso ich gewisse Dinge getan habe oder abgedriftet bin in eine gewisse Richtung. Habe ich dann gemerkt, ah, es war deswegen. Ich musste wie ein Gefühl unterdrücken oder ich musste wie mir einen Schmerz zufügen, der schlimmer war, als was in mir vorging. Wie so halt junge Mädchen, die sich selbst verletzen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Aber ich habe etwas Ähnliches gemacht, was halt mich seelisch komplett kaputt gemacht hat. Und da muss ich schon sagen, ich bin froh, dass Gott das gehighlightet hat. Ich bin froh, dass das Thema bei mir wie so erledigt in Anführungsstrichen ist. Also ich kann darüber sprechen, ohne dass ich heule. Und angefangen genau, wo es genau ganz krass war, ich kann mich noch erinnern, einen Chorus und ich habe gesungen, du bist gewollt, auch wenn du benutzt wurdest, du bist gewollt. Es ging gar nicht darum, um Missbrauch, es ging eigentlich nur um ein Kind, was nicht gewollt ist. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, der Heilige Geist hat mich in eine Richtung geleitet und ich habe dann am Schluss angefangen zu heulen, weil ich gemerkt habe, irgendetwas ist da passiert. Und ich habe das eigentlich mir selber zugesungen. Und die Freundin, die mit mir gebetet hat, hat mir dann gesagt, hey, was ging da genau ab bei dir? Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das mir selber zugesprochen oder zugesungen. Und dann, das war so der Start von, ich möchte das gern mal angehen. Und genau, dann habe ich das versucht anzugehen. Aber ich habe gemerkt, ich bin gescheitert, weil ich konnte und wollte mich nicht in eine Lage versetzen, was ging da effektiv ab. Ich hatte richtig Angst davor. Und somit bin ich andere Dinge angegangen, die damit einen Zusammenhang haben, aber nicht genau das Thema. Okay. Bis mal die liebe Fanny mir angeboten hat, so zu machen, weil sie üben muss. Und ich habe dann gesagt, ja, Sozo. Ich hatte schon mal einen Sozo. Ich dachte, oh, das war cool dort. Und ich wusste, ich will über ein bestimmtes Thema, was nicht damit zu tun, wollte ich nicht sprechen. Da habe ich einfach gesagt, okay, auf dem Hinweg habe ich gesagt, so, Heiliger Geist, bring du einfach ein Thema, aber es soll jetzt nicht um bla 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 gehen.
Yeah.
Und dann bin ich da reingekommen und dann hat sie mich auch gefragt, ob ich ein Thema habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe gar nichts. Und dann hat es auch mit etwas ganz Banalem angefangen. Es hat mit etwas in meiner Kindheit angefangen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, sie hat mich gefragt, ob es irgendwie eine Konkurrenz zwischen meinem Bruder und mir gab. Yeah. Und wie die Beziehung zu meinem Vater war. Mhm. Und dort hat es wie, ich glaube, es war so wie so die Tür, es hat nochmal Schloss geöffnet mit meinem Bruder und dann die Tür mit meinem Vater. Mhm. Und dann hat es, keine Ahnung, wie wir dann auf das Thema gekommen sind. Und dort habe ich dann, es war so krass, habe ich wirklich gesehen, was passiert ist. Und ich hatte keine Angst.
Okay.
Das war für mich, glaube ich, das absolut Krasseste. Aha. Weil ich hatte eigentlich Angst davor, vor dem Bild, was da genau passiert ist. Weil ich hatte auch jahrelang ein komisches Gefühl, wenn ich in das Zimmer reingegangen bin.
Ach was.
Mhm. Ja. Als Teenager, wir hatten die Zimmer oben im oberen Stock, in der Mitte unsere Eltern und dann mein Bruder und ich. Und ich habe so, als Teenager wollte ich unbedingt das Zimmer wechseln, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Mhm. Und habe dann das Zimmer gewechselt und dann ist mein älterer Bruder runter in den Keller gezogen, als mein jüngerer Bruder auf die Welt kam. Und mein Bett stand als Kind, wenn man ins Zimmer reinkam, auf der rechten Seite. Mhm. Und als mein jüngerer Bruder dann halt ein großes Bett bekommen, habe ich ihm gesagt, nein, stell das Bett auf die andere Seite.
Okay.
Und wenn ich jetzt mir das so überlege, ich weiß wieso, weil es hat so viel Erinnerung hinterlassen. Und auch jetzt, wenn ich in das Zimmer gehe, dort steht einfach ein Schrank. Und dann weiß ich, okay, das ist so unantastbar, das ist so, da ist nichts mehr.
Yeah.
Ja, und eben, jetzt habe ich kein Problem mehr, in das Zimmer reinzugehen, aber es ist echt krass, weil es hinterlässt noch so Spuren, wenn man da so denkt, oh, krass, was ist, zum Glück ist das kein Gästezimmer. Ich glaube, das hält mich dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr verfolgt. Aber ja, das ist so.
Kurz, weil jetzt wahrscheinlich viele, die jetzt hören, nicht wissen, was Sozo ist. Sozo ist so nicht Seelsorge, aber im Endeffekt, man kommt dahin, da sind zwei Personen und die stellen einem Fragen und eigentlich ist man aber im Gespräch mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bringt die Themen und ist da, also ich habe auch das Glück, das mitmachen zu dürfen mit der Fanny. Ich war sogar, haben wir vorher gerade gesagt, bei diesem Sozo dabei. Ich erinnere mich nicht mehr daran, weil hinterher ist es dann so, dass man als der Sozo-Gebende betet auch, dass die Sachen halt wieder bei der Person bleiben und man sie nicht auf sich nimmt. Aber ich finde es echt spannend, dass du, also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, dass du damals gesagt hast, du weißt es schon. Und ich hatte gedacht, das wäre erledigt. Vom Kopf her. Aber das war dann wie so eine emotionale Lösung noch für dich, was da passiert ist. Oder erzähl mal, wie ist dir Gott in der Situation dann begegnet? Was hat sich geändert?
Also das Sozo kam zu einem Zeitpunkt, wo ich hatte mich schon 3 Jahre mit dem Thema und mit einem anderen Thema auseinandergesetzt.
Ja, okay.
Nur, dass ich das andere Thema viel, viel mehr gehighlightet habe.
Okay.
Was auch etwas meiner Kindheit war und dann habe ich gemerkt, das braucht im Nachhinein auch, oder als ich im Sozo war, habe ich dann wie gemerkt, das ist wie so ein Abschluss, wie so ein Feuerwerk, so pff, jetzt ist alles gelöst.
Ja.
Mhm. Und das Lustige ist, eben, ich wusste ja, ich wurde missbraucht, das habe ich gewusst bis zu dem Zeitpunkt. Aber auszusprechen, ich wurde vergewaltigt, konnte ich erst dann, weil ich habe mir gedacht, nein, das kann ich mir nicht vorwegnehmen, weil eigentlich wurde ich es überhaupt. Ich gehe jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein Bild davon, ich gehe jetzt davon aus, die Frauenärztin hat es bestätigt und so weiter. Aber eben, ich kann mich ja nicht mal an den Akt an sich erinnern, zum Glück. Ich fühle zum Glück nichts. Da gibt es ja andere Frauen, die spüren das noch.
Ja.
Bin da echt sehr, sehr dankbar dafür. Aber während dem Sozo und nach dem Sozo war es für mich wie so, es ist klar, jetzt ist es fertig.
Ja.
Und es ist immer so die unbekannte Dunkelheit oder das Unbekannte, ja, was endlich mal gehighlightet wurde. Endlich, ja, kam da Licht drauf.
Ja.
Und jetzt brauche ich keine Angst mehr zu haben.
Mhm.
Und das finde ich schon echt krass, weil ich bin dann nach Hause gegangen und ich habe gewusst, okay, jetzt ist gut.
Okay.
Nein, es war wieso, cool. Es ist fertig. Ja, es ist aus. Ja. Jetzt muss ich mich nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil jetzt ist es wie erledigt. Klar, ich sage jetzt nicht, es stresst mich nicht mehr. Ich kann sehr frei darüber sprechen.
Mhm.
Doch es bewegt mich immer noch, weil, ja, eben, es gibt immer noch Dinge, die ich merke, okay, ich fühle mich manchmal benutzt oder, mhm, oder keine, abgelehnt und so, mhm, weiter. Das stimmt schon. Und manchmal stelle ich schon ein paar Dinge in Frage. Wieso ist mein Vertrauen auch gegenüber Männern zum Beispiel?
Ja.
Das ist auch so ein Punkt. Dass ich mich auch versöhne, auch in meinem Single-Sein.
Ja.
Hat bestimmt auch ein bisschen damit zu tun, weil nicht nur, aber definitiv hat es damit zu tun, weil halt doch irgendeine Angst ist, wie wird man denn behandelt?
Ja.
Ist Sex dann immer Vergewaltigung? Klar nicht, mhm, aber es fühlt sich dann emotional, kann das ein bisschen, mhm, in das reingehen? Ja, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich mich noch nicht damit auseinandersetzen so, mhm, kann und muss, weil ich in keiner Beziehung bin. Ich glaube, wenn ich in einer Beziehung wäre, mhm, oder verheiratet wäre, wäre es ein bisschen anders, würde mich das ein bisschen anders wieder begegnen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin so dankbar. Ich fühle mich frei, darüber, mhm, zu sprechen, weil ich weiß, Gott hat mich da befreit in dem, ja, Punkt.
Du hast ja vorher noch gesagt, dass du auch so an Gott Vorwürfe oder Fragen hattest. Mhm. Haben die sich da auch ein bisschen dann verändert oder sind die beantwortet worden?
Ja, ich meine, ich glaube, die Frage, die sich die meisten dann auch stellen, wieso ist es mir passiert?
Ja.
Und die hatte ich bei Gott in ganz verschiedenen Themen.
Mhm.
Wurde nicht beantwortet.
Ja.
Aber auch aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, die Fragenstellung an Gott einfach die falsche Frage ist.
Ja.
Und wenn ich Gott frage, wieso ist mir das passiert, das ist eigentlich eine fiese Frage. Weil ich bin davon überzeugt, dass es nicht Gott gewollt ist.
Mhm.
Wieso das mir passiert ist, egal.
Mhm.
Also die bessere Fragestellung ist, hilfst du mir davon rauszukommen?
Mhm.
Und hilfst du mir damit umzugehen?
Mhm.
Das ist für mich, ich habe die Fragen angefangen zu wenden. Weil wenn ich frage, wieso ist mir das passiert, dann bin ich schon wieder gerade das Opfer.
Ja.
Und das möchte ich nicht sein.
Okay.
Ich möchte kein Opfer sein. Egal, ob ich das bewusst oder ob ich Opfer bin, weil ich selber etwas gemacht habe oder weil mir was passiert ist.
Mhm.
Ich merke, wenn ich Gott die Frage stelle, hilfst du mir da rauszukommen, bekomme ich eine Antwort.
Ja.
Wenn ich Gott frage, wieso ist mir das passiert, dann kriege ich keine Antwort, mhm, weil es keine Antwort dafür gibt, mhm, meiner Meinung nach. Weil was soll Gott antworten dafür? Mhm. Es kann man gar nicht beantworten mit, das, also ich weiß nicht, ich bin mir nicht bewusst, was mir Gott hätte antworten können.
Yeah.
Darum habe ich, merke ich einfach, ich möchte Gott nicht konfrontieren mit einer Provokation, bei der ich sowieso nicht zufrieden wäre mit der Antwort.
Mhm.
Die dann schon wieder irgendwas Negatives hat. Und darum habe ich angefangen, Gott irgendwie zu bitten, mir da rauszuhelfen und mir zu zeigen, was es für Wege gibt, ja, da rauszukommen.
Ja.
Und was eigentlich daraus gemacht werden kann.
Ja.
Und das
und
hat
da
mir,
hast du dann Antworten
das
bekommen?
Das hat mir geholfen, mhm, ja, es hat mir sehr geholfen.
Okay.
Genau, ich konnte auch die Situation viel besser in meinem Leben annehmen und akzeptieren und auch zugeben, es ist mir passiert und das habe ich daraus gelernt.
Mhm.
Und mein Vertrauen zu Gott ist extrem gewachsen.
Okay.
Muss ich schon sagen. Ja, ich habe mich, das ist nur speziell, von Gott habe ich mich nie missbraucht oder benutzt oder,
yeah,
im Stich gelassen gefühlt.
Ja. Yeah.
Von Menschen schon, aber nicht von, yeah, Gott.
Ja, das ist dann schön, ja.
Ja. Mhm. Weil das Schöne ist auch, in dem Sozo, das hat mich, glaube ich, am allermeisten berührt. Ich hatte als Kind, weil es gehört wie zusammen, ich hatte als Kind im Garten so ein Secret Place.
Mhm.
Am Rand vom Garten, so beim Gartenhag, gab es so ein, so wie ein Bänkchen aus, mhm, aus Stein. Eigentlich ist kein Bänkchen, da war so ein Stromdings drunter,
mhm,
weil der Garten bei meiner Mama ist erhöht. Und, aber ich habe mich so wohl gefühlt, da gab es rechts und links so Sträucher. Ich glaube, es waren Birnenbaum und Apfelbaum, wenn ich mich nicht täusche. Und dann halt alles mit so Gestrüpp gemacht. Und man konnte von außen nicht reinsehen. Mhm. Und es war so konzipiert, dass wenn man vom Seitenfenster schaut, musste man ganz, ganz weit schauen.
Yeah.
Und wenn man auf die Terrasse ging oder auf den Garten ging, musste man wirklich um die Ecke schauen. Mhm. Das heißt, jemand, der aus dem Fenster geschaut hat, hat mich nicht gerade sofort gesehen. Mhm. Und das war eigentlich cool, weil ich wusste, oh, das ist der Ort. Und auf der Seite, wo eben, gab es nur das eine Fenster vom Wohnzimmer. Also keines von den oberen Stockwerken. Das war auch cool. Genau. Und so hatte ich nach dem Sozo das Gefühl oder das Bild, ich bin da rausgerannt, habe mich auf ein Bänkchen gesetzt und der Vater war so, also Gott, der Vater war so im Schneidersitz, wie sagt man das?
Schneidersitz,
im Schneidersitz vor mir und ich konnte meine Füße, weil ich war ja noch ein Kind, auch wenn das Bänkchen nicht so hoch war, aber ich konnte meine Füße auf seine Beine stellen und Jesus neben mir und irgendwie der Heilige Geist, der mich massiert hat, irgendwie sowas hatte ich so ein Bild. Ja, und dann kam das Lied No Longer Slaves und dann die zweite Strophe. In my mother's womb you have chosen me.
Ja. Yeah.
Genau. Oh, und das spezielle Lied hat mich schon immer bewegt und Fanny hatte den Eindruck von dem Lied. Und ich hatte ja das Bild und dann kam sie mit dem Lied und das war so für mich so ein komplettes Bild.
Yeah.
Ich habe wie gemerkt, okay, wow, das ist so wie, ich gehe zurück quasi im Bauch von meiner Mutter.
Ja,
so hat sich das angefühlt, so komplett umgeben. Oh. Niemand sieht dich, voll geschützt. Niemand kann dich beobachten. Und dann kommt das eben noch in my mother's womb, you have chosen me. So quasi, yes, ich bin noch in dem Zustand zurück. Das war so, ich glaube, das hat noch dazu geführt, dass es für mich dann so, ja, Gott sieht es. Mhm. Und Gott hat mich dazu gebracht, oder hat mich geheilt, hat mich da befreit davon und spricht mir voll zu.
Yeah.
Ich bin kein Sklave mehr, sondern ich bin gewollt. Mhm. Ich bin auserwählt von ihm.
Super.
Und das ist schon, das hat mega mich sehr bewegt. Berührt. Ja,
ja.
Sehr fest.
Voll schön.
Mhm.
Krass. Also vielen Dank auf jeden Fall mal, gell, für diese Offenheit auch. Das finde ich echt krass, dass du das so offen sagst. Ich hätte gerne noch zum Thema Vergebung. Ist es so, dass du sagen kannst, du konntest dem Mann, der das war, konntest du vergeben?
Ja.
Ja, wann war das oder wie lange hat es gedauert?
Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Es ist so, dass, ich weiß nicht, ich glaube, die Zeit hat es gebracht. Als Teenager konnte ich ihm, eben, er war immer wieder mal bei uns zu Hause. Und dann eine Zeit lang gar nicht mehr. Und ich konnte, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, ich konnte ihm nicht so frei begegnen wie jetzt seinen Bruder zum Beispiel. Mhm. Und dort wusste ich ja nicht genau, was war. Und dann mit der Zeit, ja, war ich dann immer so ein bisschen, okay, ich bin entspannter und so weiter. Als ich dann als dann für mich wie klar war, er war's, hatte ich wie Mitleid mit ihm.
Echt?
Ja, ich weiß nicht, aus welchem Grund. Ich war nicht wütend auf ihn. Weil ich bin davon überzeugt, er hat das nicht bewusst gemacht. Ich denke, eben, es ist ja nur einmal passiert. Mhm. Ich glaube, wenn es mehrmals passiert, wäre es ein bisschen anders. Und ich glaube auch nicht, dass, ja, keine Ahnung, ich vermute nicht, dass er es bei anderen Mädchen oder so gemacht hat. Ich glaube, er ist 10 oder 11 Jahre älter als ich. Mhm. Also er war zu dem Zeitpunkt 16, 17 Jahre. Mhm. Wenn ich überlege, wie ist man als Teenager mit 16, 17, ja, das sind die Hormone, ich bin total verrückt. Mhm. Nicht, dass ich das rechtfertigen möchte, überhaupt nicht. Doch, ich habe ein Stück weit echt, ich hatte wie Mitleid oder Erbarmen mit ihm, weil ich gedacht habe, krass, ich hoffe, der hat keine Schuldgefühle. Mhm. Ich hoffe mir das so fest. Und ich hatte mir mal überlegt, ob ich ihm einen Brief schreiben soll. Mhm. Aber eben, verheiratet, 3 Kinder, Mädchen, das kann ich nicht verantworten. Wenn das die Frau liest, wenn sie eben, oh, das ist krass, das möchte ich niemandem antun. Mhm. Und eben ihm mal
antworten. Aber du weißt quasi noch, also du kennst ihn noch oder
ja, ich kenne ihn noch.
Ab und zu noch auch?
Nee, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe ihn ja letztes Jahr irgendwie, glaube ich, so im Frühling habe ich ihn in der Stadt gesehen. Und ich habe ihn ganz normal begrüßt. Mhm. Also ich habe ihm Hallo gesagt. Und das war es dann.
Okay.
Und ich habe dort gemerkt, dass was passiert. Mhm. Ich konnte ihm normal begegnen.
Okay. das ist schon noch speziell, also dass das geht, weil ich meine,
ja. Ja, eben, ich finde es ja sowieso eben, ich finde es ein Wunder überhaupt, dass sich, dass das bei mir der Person gegenüber nicht so viel ausgemacht hat. Ja, ich denke, ich bin da sehr bewahrt worden davor, dass ich ihm gegenüber so Hassgefühle und so weiter entwickelt habe. Mhm. Und von daher, ich habe Vergebung ausgesprochen, weil ich gewusst habe, ich muss es tun.
Ja.
Ich kann nicht sagen, es ist alles gut, und dann verdränge ich es ja sowieso. Fühlt sich dann sehr so nach Verdrängen an. Ich habe dann schon gemerkt, okay, ich habe jetzt die Vergebung ausgesprochen, ich habe ihm vergeben, und für mich war es dann gut.
Wirklich, okay.
Ja. Krass. Eben, keine Ahnung, es kann sein, es kommt vielleicht wieder mal hoch. Ich bin ihm dann begegnet. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es vor oder nach dem Vergeben aussprechen war, kann ich mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern. Aber ich glaube, wenn ich ihm jetzt nochmal begegnen würde, wäre es okay für mich. Mhm. Ja, da ich ihn nicht ständig sehe, ist es auch anders. Mhm. Ich habe jetzt nicht die persönliche Mega-Beziehung zu ihm, dass dann halt sich komisch anfühlt.
Ja. Okay. Genau. Okay. Und ist dir sonst noch was wichtig beim Thema Vergebung? Hattest du das Gefühl, du musst dir selber vergeben?
Ein Stück weit hatte ich schon das Gefühl, ich musste mir selber vergeben. Nicht, weil es passiert ist, sondern, dass ich nicht in der Lage war, mich damit vorher auseinanderzusetzen.
Früher. Mhm.
Ja, als Kind konnte ich nicht, als Teenager sowieso nicht. Mhm. Und dann, als es mir bewusst wurde, dass ich das quasi wie verdrängt habe. Weil, das ist eben ein Punkt, ich glaube, es hat extrem damit zu tun, wie ich mir selber vergeben habe. Ich bin ein Stück weit abgedriftet, weil mein Bild von Sexualität war komplett verdreht. Okay. Mhm. Eben total verdreht und komisch und ja, ein gestörtes Bild davon, würde ich mal sagen. Dass ich dann halt eben, für mich war dann als Anfangs 20 eben Selbstbefriedigung, Pornografie war ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr omnipräsent in meinem Leben. Mhm. Und nicht, ich tue mir etwas Gutes, sondern eben, das war so quasi wie halt ein Mädchen, was ihre Gefühle oder ihren Schmerz unterdrückt mit Selbstverletzung, war es für mich. Ich bestrafe mich oder ich brauche etwas, was meine Seele, den Schmerz meiner Seele besänftigt oder etwas, was noch schlimmer ist, als was in mir gerade vorgeht. Mhm. Und ich konnte es ja dort nicht einordnen. Das ist ja noch so krass. Ich denke, es hat nicht nur damit zu tun, was ich für einen Missbrauch erlebt habe. Es hat sich ja auch mit eben der Trennung meiner Eltern und so weiter zu tun. Ich glaube, da kam ein ganzes Paket zusammen. Es war ein Wirrwarr und ich konnte es sowieso nicht ordnen. Mhm. Und dort zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich hochsensibel bin.
Ja.
Das weiß ich erst seit ein paar Jahren. Lustig. Ja, und dann eben habe ich mich da vereinnahmen lassen von ganz wirren und extremen Zeugs und hatte wirklich jahrelang zu kämpfen. Das habe ich natürlich versteckt. Ich habe ein Doppelleben geführt. Niemand wusste davon. Mhm. Ja, ist klar. Das wird man auch nie zugeben, dass man mit Pornografie Probleme hat.
Aber das ist so eins der letzten Tabus, hat man das Gefühl so, gell?
Mhm. Vor allem als Frau, denke ich, ist so ein Thema. Was? Frauen kämpfen mit Pornografie? Ja, das gibt es. Es gibt es mehr, als man denkt. Und auch als ich dann frei wurde, ich wurde ja frei, bevor ich das mit dem ganzen Missbrauch da überhaupt verarbeitet hatte.
Hätte es auch gepasst, dass es zusammenhängt.
Nein, nein. Aber, also ich wurde frei im 2007. Mhm. Yes. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Das war echt ein krasses Erlebnis für mich. Und ich wusste, ich war von dem Zeitpunkt, ich hatte auch nie mehr Probleme mit dem Thema. Ich hatte nie Rückfälle, Pornografie und so weiter. Und ich wusste aber, oder ich hatte nicht den Mut, darüber zu sprechen. Mhm. Weil eben, welche Frau hat schon Probleme mit Pornografie? Ich bin doch die Einzige. Mhm. Und oh, dann wissen alle, was ich für ein schlechtes Leben geführt habe. Lustig.
Ja, genau. Oh, Scham ist einfach schon in dieser ganzen Thematik einfach
ganz schlimm.
Der Pfropfen obendrauf, der halt voll das gern lässt, alles auch, gell? Mhm. Ja. Mhm.
Genau. Ja, Scham, muss ich schon sagen, das ist, glaube ich, immer noch ein bisschen ein Thema. Jetzt vielleicht nicht in erster Linie auf diese Thematiken, aber das ist halt immer das, was der Feind wurde. Ich da zuerst ermutigt, denn ich mach das, und dann schäm dich.
Ja, genau.
Genau. die Auswirkung, was es dann halt machen kann, wenn man sich gehen lässt in oder wenn man abdriftet. Das ist dann nur schädigend, leider. Leider, ja.
Und das war aber so, weil da sind wir jetzt von Vergebung sind wir jetzt dorthin gekommen.
Ah, genau,
ist das so, dass du so der also dass du da auch den Punkt hattest, dass du dir da nochmal bewusst
eben genau, dort musste hast. Ich mir dann, ich glaube, das wurde wieder kam nochmal zum Vorschein. Da musste ich mir vergeben und einfach mir zugestehen, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht, oder dafür kann ich nichts.
Ja.
Dass ich mich selbst anklage, dass das passiert ist. Dafür muss ich mir vergeben.
Mhm.
Und auch für den Weg, den ich, die Folge davon, die ich eingeschlagen habe.
Den Umweg sozusagen.
Genau, den Umweg musste ich mir auch vergeben. Ja, weil, wer weiß, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich da auch, keine Ahnung, ist so eine unbekannte Sache, die ich nicht weiß und die ich auch nicht wissen muss.
Mhm.
Aber ich denke, es ist immer gut, dass man sich selber vergibt und immer wieder und immer wieder und immer wieder vergibt.
Ja.
Genau.
Ja, super. Was ich noch wichtig finde, weil ich kenne es einfach aus Jahren Jugendarbeit, wenn man jetzt als so ein Außenstehender was vermutet bei irgendeinem Mädchen, wo man denkt, irgendwas ist da komisch, irgendwas ist, wie deine Pastorenfrau dich damals da auch angesprochen hat, würdest du jetzt sagen, das ist gut und das ist wichtig, dass man was unternimmt, wenn man das Gefühl hat, da läuft was bei irgendeinem jungen Mädchen?
Auf alle Fälle. Ich denke, es ist wichtig, dass man das beobachtet, dass man dafür betet und Gott fragt, welcher Schritt ist wichtig.
Yeah.
Ist es wichtig, dass man mit den Eltern spricht oder mit der Mutter spricht? Vielleicht schaut, wie ist die Beziehung Kind zu den Eltern?
Mhm.
Kann manchmal auch schwierig sein. Nicht, dass das Eltern zum Kind ist, aber das kann auch schwierig sein, weil ich vermute, hätte da meine Mutter jemand angesprochen, meine Mutter hätte es verneint.
Ja, yeah, okay.
Zu 1000%.
Die weiß es inzwischen, oder?
Inzwischen weiß sie es und sie hat es ein Stück weit vermutet.
Okay.
Aber sie hat nur gesagt, sie wusste, irgendetwas ist komisch, aber sie hätte sich nie gedacht, dass sowas passieren würde.
Ja. Yeah.
Als ich ihr das dann effektiv erzählt habe, sie wurde richtig wütend über die Person.
Ja, klar. Mhm.
Aber wirklich das wütend. Schlimmste, sie hat so richtige Aggressionen.
Ja.
Und ich habe ihr dann gesagt, hey, ganz gut, du musst gar nichts machen. Es ist mein Kampf, nicht deiner.
Mhm.
Du hast nichts Falsches gemacht. Weil das ist so eine Sache, die Person kam in unsere Familie rein. Ich habe es zugelassen. Nein, das hast du nicht.
Mhm.
Alles gut.
Mhm.
Ich denke, was mir geholfen hätte als Teenager, wäre eine Person an meiner Seite und ich hätte mich dann öffnen können.
Mhm.
Nee, ich wusste es ja nicht, aber irgendwann hätte man das vielleicht, wäre das vielleicht rausgekommen.
Ja. Ich meine, das ist ja auch immer das, was man sagt, es braucht dieses sichere Umfeld.
Genau.
Sobald, erst wenn es das sichere Umfeld gibt, geht es überhaupt, dass es rauskommt. Und wenn das nicht da ist, dann kannst du es 100-mal auf den Kopf wahrscheinlich zusagen. Mhm. Gell? Ja, aber wie würdest du, also du würdest einfach versuchen, Freund zu sein.
Dann ich würde so versuchen, Mädchen. Freund zu sein. Ich würde versuchen, nicht komisch Freund zu sein. Nicht so nee, weil das so ist ja so eine Sache.
Seltsamer Freund, ja.
Nein, es ist so eine Sache, ich sag jetzt mal, beim 13-, 14-jährigen Mädchen.
Ja.
Dann versucht man vielleicht als, keine Ahnung, irgendwie Leiter von der Jugendarbeit, den Mädchen näher zu kommen. Und das kann auch was Schräges auslösen, weil zu viel Nähe ist auch nicht gut.
Ja.
Ich glaube, wenn mir jemand zu schnell nah gewesen wäre, hätte ich das komplett abgeblockt. Ich glaube, es braucht wie einen Raum, dass man die Person sich öffnen kann, ehrlich sein kann und nicht komische Fragen stellen.
Mhm.
Also nicht stellen, hat dich schon jemand angefasst? Das ist die komplett falsche Frage, das ist nicht richtig.
Mhm.
Erst wenn das Mädchen oder die junge Frau das bewusst, und gerade als Teenager sowieso nicht solche Fragen stellen, die können damit nicht umgehen.
Mhm.
Erst wenn die Person sagt, ich glaube, ich wurde angefasst, dann kann man zurückfragen.
Mhm.
Aber nicht irgendwelche Schlussfolgerungen machen, wo man denkt oder man denkt, oh, ich habe einen Eindruck gehabt, sind die falschen Eindrücke, meiner Meinung nach. Weil man kann viel mehr kaputt machen, als dass man der Person hilft. Ich würde die Person ins Gebet nehmen. Ich würde Freundschaft aufbauen, Begleitung, wenn möglich mit den Eltern sprechen, mit ihrem Umfeld sprechen oder schauen, beobachten.
Ja.
Ja, so würde ich es machen.
Mhm. Ist noch spannend, weil ich erinnere mich jetzt gerade, ich habe bei allen Mädchen eben, das war ich mal in so einer Anbetungszeit, stand die so in meinem Blickfeld, gell? Und dann hatte ich wie den Eindruck, die ist missbraucht vom Vater.
Wow.
und ich kannte auch den Vater. Ja, und dann war es so, okay, ich habe dann noch nicht so mit Gott wirklich geredet, weißt du, wie ich das jetzt mache, sondern, aber ich habe so, wieso und sofort, was mache ich damit?
Ja.
Mit dieser, wieso habe ich diese Info? Ja? Und dann hatte ich voll das Gefühl, eben nichts machen, außer für dieses Mädchen zu beten.
Genau.
Und wenn sozusagen wie der Weg, dass die mal in meine Kleingruppe kommt oder irgend sowas frei wird, dann das immer unterstützen und sagen, ja, die sollte mir gerne, ich nehme sie auf. So. Es ist daraus nie was geworden, ja. Ich sehe die auch immer noch manch, also ganz selten ab und an, ja. Und frage mich dann schon, hätte ich was machen müssen? Aber ich bin wie immer noch, dass ich sage, nee, der Punkt war nicht, der ist nicht gekommen, ja. Ich weiß immer noch bis heute nicht, warum ich diese Info haben musste, weil es auch irgendwie dann komisch, finde ich, so, wenn du sowas so, bei manchen ist es so, du beobachtest so ein komisches Verhalten und denkst, jo, okay, ist klar oder so. Mhm. Aber das war so ein ganz spezieller Moment. Finde ich jetzt noch gut, dass du sagst, nee, nicht dann mit der Methode kommen, hey, ich hatte den Eindruck.
Weil
ich meine, dann kann die sich nicht mehr wehren, dann ist es gesagt und dann glaubt sie es quasi auch ein bisschen. Mhm. Also, jo.
Ja, weil ganz ehrlich, wäre zu mir jemand gekommen mit 13, 14, der gesagt, ich habe einen anderen, wurde es missbraucht, habe ich gesagt, hallo?
Ja.
Spinnst du?
Ja.
Wieso? Verhalte ich mich so komisch?
Yeah.
Ich weiß nicht. Oder ich hätte dann, ich glaube, ich hätte mich noch viel mehr verschlossen.
Yeah.
Das wäre für mich nicht eine Offenbarung gewesen.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es keinen prophetischen Eindruck gebraucht hat, damit es bei mir offensichtlich wird, dass es passiert.
Yeah.
Klar, die Frau von meinem Pastor hat es ein Stück weit ein bisschen vorangetrieben, aber ich hatte ja schon das Gefühl, dass etwas komisch war.
Und du hast auch so viel schon rausgelassen, dass sie überhaupt sowas fragen konnte.
Genau, und ich habe ihr gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist etwas komisch.
Ja.
Und dann erst hat sie rückgefragt.
Ja.
Weil ich finde es, ich weiß nicht, ob das psychologisch korrekt ist, aber ich glaube, solche direkte Fragen zu stellen und man ist sich nicht sicher, es kann meiner Meinung nach psychologisch nur was Negatives auslösen. Ich stelle mir jetzt das vor, wenn ich versetze mich mal in die Lage, als ich Teenager war.
Mhm.
Ich glaube, in dem Gefühl, ich kann sowieso niemandem vertrauen, ich hätte in der Person noch viel weniger vertrauen können.
Mhm.
Ich war ja quasi abgestempelt.
Mhm.
Sie denkt, ich wurde missbraucht. Und dann hätte ich, glaube ich, dafür gekämpft, dass man denkt, ich wurde nicht missbraucht und hätte es jahrelang noch mehr verdrängt.
Ja,
ich glaube, das ist
der völlig
so,
falsche Kampf, der da
vielleicht ist
gekämpft
es auch
wird,
so ein bisschen mein rebellisches Herz, das sich da noch gewehrt hätte. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde mal behaupten, beobachten und beten. Ich glaube, wenn Gott einem das highlightet, dann ist es wie so ein Auftrag, bet für das Mädchen.
Mhm.
Und wenn man es nicht macht, ist egal. Man hat es nicht unbedingt versagt deswegen, würde ich mal sagen, weil Gott sagt es nicht nur einer Person, er sagt es ja mehreren Menschen. Und ich glaube einfach, dass Gott wirken kann, ohne dass irgendein Mensch aktiv einen Teil davon hat.
Ja, okay, ja, das ist super. Und wenn jetzt jemand das hört und das Gefühl hat, hey, das könnte bei mir auch sein, was würdest du da einem Mädchen oder einer Frau raten?
Ich würde Gott fragen, er soll es, den Heiligen Geist fragen, er soll es aufzeigen. Weil wenn man gräbt, ist die Frage, gräbt man eine falsche Grube oder vergräbt man die richtige Grube?
Mhm.
Ich bin der Meinung, jede Frau, die missbraucht wurde, egal ob vergewaltigt oder nur angefasst, ich mache bewusst eine Unterscheidung, weiß das.
Mhm.
Irgendwie im Unterbewusstsein.
Mhm.
Hat ein bisschen das Gefühl. Und Ich sage auch, es ist wichtig, dass man das anschaut, auch wenn man es nicht als so schlimm empfindet.
Mhm.
Weil ich eben dachte, es wäre nicht so tragisch, habe ich, glaube ich, dem Verdrängungsakt viel mehr Raum gelassen, als wenn ich gedacht hätte, ey, doch, es ist wirklich was Schlimmeres oder es ist wirklich das und das passiert.
Ja.
Weil wenn Licht in die Dunkelheit kommt, dann hat es endlich Raum, um es wirklich von sich wegzunehmen oder wirklich befreit zu sein. Und ja, Seelsorge ist auf alle Fälle eine gute Sache. Mhm. Wenn Seelsorge nicht reicht, dann würde ich der Frau empfehlen, eine christliche Psychologin aufzusuchen. Das habe ich ja dann auch gemacht.
Mhm.
Weil nicht, dass eine Seelsorgerin nicht weiß, wie man damit umgeht. Nur, ich denke, die Methode von Seelsorge wäre vielleicht nicht, meiner Meinung nach, nicht unbedingt die richtige.
Mhm.
Vielleicht, ich weiß nicht, ich möchte niemandem was Falsches zusprechen, aber Ich hab ja viel Seelsorge gemacht, aber dort kam es nicht so, nicht so zum Vorschein, wie
als ich. Ja, und ich meine, das sind einfach, ich denke es schon, also nicht, dass jetzt Seelsorger nicht Profis sind, die haben teilweise auch eine lange Ausbildung, aber es, ich habe das auch so erlebt, ich bin dann bei so einer systemischen Beraterin gewesen und was die in 4-5 Sessions rausgebuddelt hat, wo ich gefühlt ewig in Seelsorge davor schon war, also das war schon nochmal wie so ein anderes Level und das war auch wichtig und das ist ja dann auch nicht eine, ich fand, also bei mir war es jetzt nicht eine Ewig-Sache, das waren wirklich dann bei dem einen Thema habe ich so ein Hardcore-Ding gemacht. Drei Tage war ich da, glaube ich, irgendwie dort und da hatten wir irgendwie 5 Sessions oder irgend sowas. Wow. Also war wirklich so ein, ich bin dann immer dazwischen nur im Bett gelegen oder habe gegessen, weil ich so fertig war. Aber es war so richtig gut. Und dann bin ich dann noch 3-4 Mal bei anderen Themen einfach ein-, zweimal oder so hingegangen und das war dann gut. Ich finde auch dieses Zusammenspiel, das würde ich einfach auch jedem empfehlen. Und eben, ich habe es aber auch nochmal, muss ich auch nochmal sagen, für mich dann, manche Themen sind mit dem Sozo dann wie abgeschlossen gewesen. Genau. Die alle schon behandelt waren und schon eigentlich vom Kopf und ein Stück weit vom Herz, sind aber wie von der Seele noch abgeschlossen worden, hatte ich so das Gefühl. Ja. Und das war auch nochmal wie so ein wichtiger Baustein in dem Ganzen. Ich weiß noch, aus dem ersten Sozo, wo ich raus bin, da hatte ich das Gefühl, ich schwebe 2 Meter über dem Boden,
so gut.
Weil ich einfach so eine Last weg hatte.
Das ging mir auch bei dem Sozo auch so.
Unglaublich.
Ja, ich war so happy. Ja. Ich wollte es der ganzen Welt erzählen. Ja, ich wurde missbraucht, ich bin jetzt frei. So quasi, wow, irgendwas schreckt daran. Nein, das darfst du nicht. Ich kann mich erinnern, das war so krass. Ich habe eine gute Freundin, sie wusste nicht, das war so spannend. Sie wusste, ich habe ihr noch nie erzählt, dass ich Missbrauch oder sowas erlebt habe. Ich habe ihr geschrieben, hey, übrigens, das schockiert dich, aber ich wurde missbraucht, nicht bin ich frei. Und sie schreibt mir zurück, ich glaube, wir müssen mal darüber sprechen. Und ich, ups, ich habe sie überfordert. Das war so lustig. Und ja, ich habe dann gemerkt, oh nein, okay, stopp. Deine Euphorie ist ein bisschen zu krass. Beruhig dich mal und dann kommt es gut. Aber es ist so, ich habe mich, man fühlt sich gefühlt 100 Kilo leichter. Mhm. Wäre schön, wenn es auch sonst wäre, aber ja. Nee, aber es ist, man fühlt sich viel, viel leichter. Mhm. Ich würde auf alle Fälle eine Kombination von Seelsorge und Psychologin empfehlen. Ich finde, Seelsorge ist ein Stück weit ein Einstieg, um offen zu sein für eine Psychologin.
Ja,
so weiß, ging es mir.
Mir auch. Ich wäre nie als ersten Schritt zu einer Psychologin
gegangen. Vielleicht ist es heutzutage oder
anders,
die jüngere Generation macht das vielleicht ein bisschen anders. Die sind
lockerer mit allem.
Aber ich glaube, unsere Generation ist so, wir sind die Seelsorge-Generation. Ja. Vermutlich. Und darum würde ich jetzt eher so, würde ich das vielleicht so machen. Mhm. Und wenn man noch zum Thema ansprechen, wenn man als Frau eine gute Beziehung zur Mutter von dem Mädchen hat, dann würde ich beten, dass Gott das der Mutter offenbart. Mhm. Und dass man vielleicht einen Teil hat, dass man mit ihr darüber sprechen kann.
Okay.
Ja, das ist würde ich mal Punkt. Sagen. Mhm. Ich hatte so ein, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte so etwas Ähnliches erlebt. Ich habe das Mädchen nicht gekannt, ich habe die Mutter gekannt. Und ich hatte das Gefühl, dass vom Verhalten vom Mädchen stimmt irgendetwas nicht. Mhm. Und habe dann gebetet und Gott einfach gesagt, okay, wenn irgendwas ist, dann soll die Frau einfach zu jemandem hingehen. Und dann war ich im Gebetsteam und die Frau kam auf mich zu und hat dann gesagt, ja, sie hat den Eindruck, sie muss zu mir kommen, weil sie das und das und das denkt. Und die Frau kannte meine Geschichte nicht.
Okay, krass.
Und das war echt krass. Ich musste heulen, weil es hat mich so krass erwischt. Und sie hat mir dann auch gesagt, sie glaubt, ihr Mädchen wurde irgendwie angefasst, missbraucht. Sie weiß nicht von wem. Ihr Mann kann es nicht sein, weil das Verhältnis vom Mädchen zum Vater ist sehr frei und so. Es hat sich dann herausgestellt, dass es jemand war, auch vom engeren Freundeskreis. Und ja, das Mädchen ist komplett anders jetzt. Es ist so krass. Also ich war so überrascht. Ich habe das Mädchen dann ein Jahr nicht gesehen. Als ich sie gesehen habe, ich dachte, wow, sie ist voll. Sie hat auch ganz anderen Gesichtsausdruck. Mhm. Und so Sachen sind halt schon krass, wenn man so Sachen erlebt und mit sie sieht. Ich hätte das Mädchen nie angesprochen.
Yeah.
Ich habe dann auch gemerkt, eine Beziehung zu einem Mädchen aufbauen macht auch keinen Sinn, weil ich wüsste nicht wo.
Ja.
Ich hätte mich dann quasi in die Kinderarbeit reinschleichen müssen und das wäre ja voll schräg gewesen.
Mit so einer Agenda. Genau. Nein, das ist ja fürchterlich.
Ich möchte gerne Beziehung aufbauen zu den Mädchen. Gucken mich alle schräg an, so quasi. Ja, genau. Aber ja, da muss man auch aufpassen, wie alt das Kind ist und wie alt die erwachsene Person ist, dass es nicht als irgendwie Kindsmissbrauch dann rüberkommt. Also das denke ich, das muss man extrem weise sein und vorsichtig sein. Ja.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, dass man einfach dann auch die Mutter ins Gebet nimmt und einfach hofft und schaut, ob sich eine Gelegenheit ergibt. Ja. Hattest du das Gefühl, du konntest dann der Frau helfen?
Ich konnte der Frau aus dem Grund helfen, weil ich ihr dann gesagt habe, sie kam zu mir und hat gesagt, ich denke das und das und das. Dann musste ich ihr heulen, weil ich hatte ja den Eindruck schon. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, ich bin missbraucht, ich bin eine Missbrauchte. Und wir beten jetzt einfach, wenn du es denkst, dann soll das passieren, dann musst du die Möglichkeit haben, mit deinem Mädchen zu sprechen. Und ich glaube schon. Ich glaube, sie hat sich irgendwie aufgehoben gefühlt oder verstanden gefühlt, weil genau jemand vor ihr war, die missbraucht wurde als Kind. Oder wenn es eine Mutter gewesen wäre, die auch ein Kind hat, dann fühlt man sich natürlich auch aufgehoben. Aber ich glaube, egal ob man sowas erlebt hat oder selber sowas, ein Kind hat, was sowas erlebt hat, muss es nicht sein. Ich glaube, wenn man Verständnis zeigt und einfach sagt, jetzt gehen wir zusammen zu Gott und wir fragen den Heiligen Geist, ich glaube, das hilft schon extrem viel. Und einfach für die Frau da sein. Auch eben Freundschaft anbieten. Ich glaube, Freundschaft, Beziehung ist extrem wichtig in dem Punkt.
Cool, ich danke dir vielmals.
Sehr gerne.
Für deine ganze Offenheit und ja, also ich wünsche mir einfach, dass es wirklich ein Thema wird, wo viele Frauen und viele junge Mädchen einfach erleben dürfen, dass sie Heilung erfahren und dass sie wirklich erleben dürfen, so wie du das jetzt gesagt hast, dass es irgendwann dann auch durch ist, das Thema.
Ja, genau. Ja,
das ist ein Leben, das ist ja so ein bisschen, sag mal, gibt es ein Leben nach Missbrauch, habe ich mal so als Arbeitstitel gesagt, weil man immer so, also ich habe das als Jugendliche dann gedacht, also wenn das passiert ist, dann ist es quasi vorbei mit deinem Leben. Und das finde ich jetzt einfach schön, wie du das so erzählst und wie Gott sich in dem Ganzen zeigen kann.
Voll, ja.
Und hey, vielen Dank, Tamara.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und danke euch fürs Zuhören. Ja, viel Weisheit euch im Umgang mit Leuten, wenn ihr das Gefühl habt. Einfach auch nochmal, ich wünsche euch, dass ihr da, ja, das wie ein Gespür entwickelt wird, ein bisschen mehr von Frauen, auch für andere Frauen, ein Verständnis und eine Liebe in dem Ganzen. Weil wenn man sich Statistiken anguckt, sind es eben nicht wenige Frauen, die so einen Ballast mit sich herumschleppen. Und es ist einfach wichtig, dass das was wird, wo wir nicht zurückzucken, wenn das Thema hochkommt. So. Ja.
Ja, und ich denke, wenn ich noch kurz anfügen darf, ich denke, wenn du zu den Frauen gehörst, die missbraucht wurde, aber die Scham hast, dann bete ich wirklich auch für dich, dass du den Mut bekommst, mit jemandem darüber zu sprechen. Und es muss nicht Seelsorger oder Psychologin sein, es kann auch eine gute Freundin sein. Dann bete ich wirklich, dass du eine Freundin zur Seite bekommst, die damit umgehen kann und die dir zuhören kann. Und wirklich, dass du dich nicht versteckst. Du musst nicht öffentlich wie ich da einen Podcast darüber sprechen. Das ist nicht deine Aufgabe sein, aber es ist wichtig, dass du es nicht verdrängst, sondern dass du darüber sprichst.